herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich wie immer, euch hier begrüßen zu dürfen zur Folge zu den letzten Ligaspielen dieser Saison. Und auch die muss ich schönerweise nicht alleine bestreiten, wie immer treu an meiner Seite über jetzt schon viele, viele Folgen. Alex Trücker, hallo Alex.
Hallo Julius, servus. Ja, wir haben uns in der Folge ein buntes Potpourri an Spielen ausgesucht. Normalerweise, ja, würde ich sagen 80%, 90% Bundesliga und dann ein bisschen internationale Topspiele. Das sieht in dieser Folge ein wenig anders aus, denn in der Bundesliga geht es nicht mehr um allzu viel. Ganz oben längst entschieden, Champions League Plätze längst entschieden. So viel bleibt nicht mehr übrig. Abstiegskampf ist natürlich dabei und der spannungsgeladene Kampf um die UEFA Conference League, der ist noch offen. Also dementsprechend gucken wir auf vier Bundesligaspiele und richten dann den Blick nach Spanien, England und Italien, denn da geht's noch ab.
Genau, auch da gibt es noch einige wichtige Entscheidungen auszuspielen, zumindest in den oberen Tabellenbereichen auch ein bisschen spannender, weil wie gesagt, die ersten sechs in Deutschland stehen ja schon soweit fest, also da gibt es nicht mehr so viel zu besprechen, aber der Abstiegskampf verspricht natürlich Spannung. Wir haben uns gedacht, wir gucken auf Spiele, wo es auch noch wirklich um was geht. Das macht es uns natürlich gerade auch in einem Podcast, wo wir auch tippen wollen, deutlich einfacher, als wenn wir bei jedem Spiel sagen müssen, am Ende geht's für, sagen wir, Borussia Dortmund um nicht mehr viel, vielleicht darf Piszczek nochmal in der Flügelzange mit Schmelzer auflaufen und wir wissen nicht genau, wie ernst dies angeht. Es war ja eine anstrengende Saison, sondern wir wollen uns dann auch einfach auf Spiele konzentrieren, wo man auch wirklich sagen kann, das ist der sportliche Stand und die müssen auch alles in die Waagschale werfen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das heute so anzugehen und natürlich auch, ja, was die Auswahl angeht, die spannendsten Spiele dann am Ende. Denn wenn was auf dem Spiel steht, dann macht Fußball am meisten Spaß. Ich glaube, das hat sich schon oft gezeigt in der Vergangenheit. Wir fangen direkt an. Vorher muss ich aber auch noch ein paar kleine Hinweise für euch loswerden. Sportwetten sind ab 18, also für Minderjährige nicht gedacht. Und die Quoten, die wir hier im Podcast nennen, die können sich jederzeit ändern. Das heißt, alle diese Angaben sind ohne Gewähr. Zu guter Letzt noch ein Hinweis. Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn Wetten zum Problem wird, dann bekommt ihr Hilfe unter anderem vom Support der Wettbasis. Einfach per Live-Chat oder per Mail, wie es euch lieber ist. Genauso wie ihr zum Beispiel aber auch auf spielen-mit-verantwortung.de schauen könnt. Auch da gibt es erste Anlaufstellen für Hilfe, wenn eben Wetten ein Problem geworden ist. Und das haben wir jetzt auch einmal erledigt vor dieser Folge und können dann einsteigen. Du hast es schon schön zusammengefasst, wie der Ablauf sein wird und da auch klargestellt. Es geht zuerst trotzdem, wie immer, ein bisschen um die deutschen Spiele, um die spannendsten deutschen Spiele. Das sind Spiele, ja, in denen es sich entweder um die Conference League oder um den Klassenerhalt dreht oder beides. Wir fangen an mit einem Spiel, da dreht es sich nur um die Conference League und zwar bei dem Team, was eigentlich die beste Ausgangslage hat, nämlich was jetzt gerade Platz 7 belegt. Das Union Berlin mit Fans übrigens empfängt Leipzig an diesem Spieltag. Leipzig hat nicht mehr so viel, um das es sich zu spielen lohnt. Das heißt, alles in allem würde ich sagen, eine ordentliche Ausgangslage tatsächlich für Union Europa zu erreichen, Alex.
Eine grandiose Ausgangslage sogar, hättest du mir vor dem 34. Spieltag vor der Saison gesagt, Union wird mit einem Sieg sicher europäisch vertreten sein, in dem Fall eben in der berühmt-berüchtigten, allseits geliebten neuen Conference League. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also grandioses Achievement jetzt schon und eben, sie haben Europa sozusagen in der eigenen Hand, einen Sieg gegen Leipzig und sie sind Siebter. Das ist grandios und normalerweise würdest du natürlich sagen, boah, ausgerechnet gegen Leipzig, super schweres Spiel, ja, aber du hast es angesprochen, für die geht's eben um nichts mehr, die sind fix Zweiter, also in der Champions League sowieso, aber auch tatsächlich schon Zweiter, erneut Vizemeister, dementsprechend, ja, eine sehr, sehr tolle Ausgangslage für Union, Heimspiel on top auch noch, zu Hause sind sie richtig stark, muss man auch erwähnen, seit 15 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, die Unioner. 7 Siege, 8 Unentschieden. Also das ist schon, Union ist tatsächlich, ja, Favorit, würde ich sagen, auf Platz 7.
Ja, einfach weil man sich eben diese beste Ausgangssituation gesichert hat, dass ein eigener Sieg aus eigener Kraft einfach reicht. Man weiß genau, was getan werden muss. Man muss sich nicht auf andere Plätze konzentrieren. Man hat jetzt den Boost durch die Fans. Das muss man einfach auch nochmal so hinstellen. Es geht hier um was. Dann hast du vielleicht auch noch die Beflügelung, dass überhaupt deine Fans da sind. Dann hast du einen emotionsgetriebenen Verein wie Union. Sicherlich ist das nochmal ein besonderes Spiel und ich bin mir sicher, man lehnt sich auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, das könnte schon zusätzliche Energien noch weiter freisetzen, auch eben für die Berliner. Und das eben gegen Leipzig, was ja, für mich auch nicht mehr so wirklich ausstrahlt, dass die Ambitionen noch riesig sind. Man hat auch wieder in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg ganz schön verschlafen, zwei schöne Maxi-Philipp-Tore kassiert, dann hat man sich nochmal zusammengerissen, aber so wirklich, ja, auch der Trainerabgang, man hat das Pokalfinale verloren, man hat den Meisterschaftskampf ja schon vor längerem abgegeben, so wirklich geht es für mich auch nicht mehr darüber hinaus, als dass man die Saison jetzt auch austrudeln lassen will. Man will sich neu sammeln, es kommt ein neuer Trainer, es kommt ein neuer Sportdirektor, viele Spieler werden den Verein auch verlassen, vielleicht die sehr talentierte Innenverteidigung aus Frankreich sogar gesammelt. Und da will man, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen die ganze Saison jetzt hinter sich bringen. Und auf der anderen Seite hast du eine Union, wo ich behaupten würde, es gab wenig Spiele in dieser Saison, wo sie so drauf brennen werden, nochmal zu unterstreichen, wie
Ja,
gut diese Mannschaft geworden ist.
absolut. Das ist eben die Ausgangslage, ist eben klar. Union wird brennen und Leipzig, ob die so wirklich Bock haben auf dieses unnötige Spiel, sei mal stark dahingestellt. Die wollen einfach bestimmt ja in den Sommerurlaub, dass diese Urlaub im Anführungszeichen, ne, Corona-Situation etc., aber dass die Saison einfach vorbei ist. Dementsprechend, da wird die Spannung sicherlich fehlen bei den einen und bei den anderen. Die werden motiviert sein, bis in die Haarspitzen. Vielleicht nicht der Kollege Kruse, der gesagt hat, ja, Conference League hat er eher nicht so Bock drauf, aber ich habe das Gefühl, die Ansicht ändert sich auch bei ihm. Also ich glaube, auch er wird richtig Bock haben, da international spielen. Übrigens, Conference League wird immer belächelt, aber das sind ja, können einige saftige, interessante Gegner nächste Saison dabei sein. In England beispielsweise Tottenham, aktuell Siebter, das heißt, die werden in der Conference League. In Italien ist die Roma Siebter, die werden in der Conference League. Villarreal in Spanien aktuell, also du kannst schon richtig knackige Gegner haben, ne? Ist ja nicht
Ich
so, dass
glaube
du.
auch gerade für Vereine wie Union, die ja, sagen wir mal, international wirklich noch relativ unter dem Radar laufen sollten, ne? Zweites Jahr überhaupt erst Erstligazugehörigkeit in der Vereinsgeschichte, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, einfach mal hier und da in verschiedenen Ländern aufzutauchen, wenn man ordentliche Auftritte liefert. Und ich glaube auch, am Ende werden viele dieser Vereine das Ganze durchaus als Chance begreifen. Wir werden ja gleich jetzt auch noch über die weiteren Clubs reden, die da vielleicht noch eine Chance drauf hätten, wenn Union nicht gewinnen sollte. Eigentlich hat man bei uns so ein bisschen rausgehört, machen wir die Diskussion, wer Conference League schafft, ja fast schon so ein bisschen zu, weil wir beide zum Sieg Union tendieren. Da möchte ich zumindest noch mal kurz die Quoten nachliefern. Zwei Neuner-Quoten gibt es im
Ja.
Schnitt bei den Wettanbietern auf Union Berlin und das bei einer Ausgangssituation, wo wir uns beide eigentlich so einig waren. Ich muss auch sagen, da spricht so vieles für, dass ich ja auch natürlich sage, es ist nicht risikobefreit. Leipzig ist theoretisch die bessere Mannschaft, aber bei allem, was zusammenkommt, finde ich, kann man eine Quote dieser Höhe echt gerne mitnehmen.
Ja, ich bin auch der Meinung, die sind schon sehr hoch, die Quoten 2-9. Also Zweierquote war sowieso klar, bevor wir auf die Quoten geguckt haben. Denke ich, da geht jeder von aus, dass da die 2 vorne steht. Aber dann 2,90 in der Spitze, die sind schon super lukrativ. Also selbst wenn man sich nicht sicher ist, ich finde, die Quote lohnt sich einfach angespielt zu werden. Das muss ich echt sagen. Und wie gesagt, also Leipzig-Sieg kann ich für mich selbst ausschließen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Unentschieden ist bei Union natürlich immer drin, klar. Damit kennen sie sich ganz gut aus. 14 an der Zahl. Ich meine, keine Mannschaft hat mehr in der Bundesliga, ja. Also sie sind die Unentschieden-Könige, von daher ein Unentschieden bei Union natürlich immer drin. Aber die Quote auf den Heimsieg ist lukrativ. Sprich, wer ein bisschen safe gehen will, why not doppelte Chance? Heißt ja nicht, Unentschieden heißt ja nicht, dass sie nicht Siebter werden, ne?
Ja.
Wenn man, wir gucken ja gleich auf die Gladbacher, die haben regelmäßig gepatzt, auch zuletzt. Von daher, vielleicht bist du auch mit dem Unentschieden in der Conference League.
Absolut, absolut möglich. Ein Sieg für die Conference League, den braucht auf jeden Fall der VfB Stuttgart. Und das ist eventuell eine schlechte Nachricht für die Bielefelder, denn die stehen im Moment auf Platz 15. Und das bedeutet natürlich, man würde auch noch mal ganz gerne Punkte sammeln, um sich ganz sicher sein zu können, dass man den Klassenerhalt schafft, ne? Und jetzt hat man eben eine Situation, wo der Gegner auch nicht unmotiviert auftreten wird, denn die Stuttgarter mit 3 Punkten könnten noch den Sprung auf Platz 7 schaffen, wenn die Konkurrenz aus Gladbach und eben bei Union Berlin nicht 3 Punkte holt. Dann hat man die Chance, an diesen beiden noch vorbeizuziehen, sogar selber noch Europa zu spielen. Hat schon mal kommuniziert, dass man sogar Lust drauf hätte. Und Stuttgart als Aufsteiger, ähnlich wie bei Union Berlin, man braucht nicht alles nochmal wiederholen, aber es ist eine sehr, sehr gute Saison, die man da spielt, wenn man am letzten Spieltag noch diese Chance hat. Das muss man einfach herausstellen. Bielefeld auf der anderen Seite, trotz des Gegners, der noch was zu gewinnen hat, für mich die Pole Position, um den anderen Kampf auch mal aufzumachen, Alex, für mich die Pole Position im, ja, ja, im Kampf um den Klassenerhalt, weil im Moment eben auf dem sicheren Ufer, auf Platz 15, mit einem Punkt Vorsprung vor dem Relegationsplatz, zwei vor dem direkten Abstiegsplatz 17. Und ich finde, Werder und Köln, ja, die sind für mich ein bisschen schlechter dran und Arminia würde ja eventuell sogar ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage reichen können, wenn die anderen beiden Vereine auch verlieren. Und das ist natürlich eine luxuriöse Ausgangslage, die die beiden anderen Clubs nicht haben.
Ja.
Und das gegen Stuttgart, was ja auch immer noch viele Verletzte hat offensiv. Deswegen, ich traue Arminia hier einfach auch zu, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und das könnte ja schon wirklich Gold wert sein.
Ja, das Spannende an der Ausgangslage ist tatsächlich, dass beide gewinnen wollen, gewinnen müssen, vielleicht sogar gut, nicht unbedingt die Bielefelder, je nachdem, was Bremen und Köln machen. Aber du gehst ja mit dem Mindset rein, ich muss dieses Ding gewinnen, weil ich ja mich nicht darauf verlassen kann, dass die anderen verlieren. Und das finde ich so spannend bei dieser Ausgangslage. Also die einen wollen nach Europa, die anderen wollen in der Bundesliga bleiben. Das ist ein super, super knackiges Spiel. Ganz,
Obwohl
ganz
die
spannend.
Motivation bei Stuttgart natürlich etwas abstrakter ist, muss man sagen. Ne? Bielefeld weiß selber, wenn wir gewinnen, dann sind wir durch. Dann ist das Ding erledigt. Wir haben unseren Job erledigt. Wir haben
Ja,
den
klar.
Klassenerhalt geschafft. Während du bei Stuttgart natürlich Auge auf zwei Plätze hast, auf eine Mannschaft wie
Natürlich,
Gladbach
aber du
gegen
gehst ja
Bremen.
mit dem Mindset rein, ich muss die 3 Punkte holen und dann hoffe ich, dass in
Absolut.
dem Fall Gladbach und Union nicht gewinnen. Aber der
Ja.
Mindset ist eben 3 Punkte holen.
Das sowieso
Und du
klar.
kannst als Bielefeld ja auch nicht mit dem Mindset reingehen, ja, unentschieden und dann hoffe ich, dass die anderen, sondern bei beiden ist vorab Vollgas, 90 Minuten gewinnen und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Beziehungsweise dann wissen wir, dass wir gesichert sind im Bielefelder Fall. Das macht so knackig. Also für mich das fast schon spannendste Spiel, weil beide Mannschaften halt Vollgas geben müssen. Okay, kannst du sagen, bei Bremen, Gladbach genauso, aber ob die Gladbacher dermaßen motiviert sind, sei mal dahingestellt, da kommen wir gleich drauf. Also sprich, dieses Spiel, Stuttgart, Arminia, finde ich mega. Finde ich wirklich mega. Zeigt sich aber auch übrigens in den Quoten, das, was wir gesagt haben, jeweils 2,60 im Schnitt. Würde ich sagen. Also 2,50 auf Stuttgart, 2,60 im Schnitt
Ja.
auf Bielefeld. Das zeigt schon aus. Da kannst du ja die Wettanbieter denken sie, da kannst du auch eine Münze werfen. Wir haben keine Ahnung, was da passiert.
Ja, so ungefähr wirkt es. Hast du völlig recht. Ich glaube auch deswegen wird es ein sehr umkämpftes Spiel werden, weil eben so viel auf dem Spiel steht für beide. Es ist ja auch nicht nur auf Sieg spielen bedeutet ja natürlich nicht nur bedingungslose Offensive, sondern dass du dir auch keine Gegentreffer erlauben kannst, ne? Und deswegen glaube ich, es wird vor allen Dingen ein unfassbar intensives Spiel, wo so viel auf dem Spiel steht. Und das wird sich in der Toranzahl niederschlagen, wie bei vielen, vielen Bielefeld-Spielen. Vorne sind sie nicht so gut aufgestellt, hinten können sie den Gegner zur Verzweiflung bringen. Stuttgart, wie gesagt, auch mit nicht der besten, mit dem besten Setup personell noch, was es diese Saison schon gab. Deswegen ist mein Tipp tatsächlich, dass wir unter 2,5 Tore
Ach
haben. Das
so.
ist sehr oft passiert bei Bielefeld-Spielen in letzter
Ich
Zeit.
dachte jetzt schon, es kommt, das wird sich in den Toren zeigen. Ich tippe jetzt ein 4-4.
Nein, 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 ich tippe ein. Wenn ich ganz ehrlich bin, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es am Ende 0-1 für Bielefeld wird oder in die Richtung geht. Und unter 2,5 gibt 2,5er Quoten, unter 3,5 gibt immer noch 1,6er, 1,7er Quoten. Das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Und dass wir hier ein Spektakel sehen, das kann ich mir nicht vorstellen, weil beide Mannschaften wissen, was auf dem Spiel steht und sind diszipliniert genug, um jetzt nicht defensiv komplett unterzugehen in so einem wichtigen Spiel.
Ja, und der Kramer ist halt die Abwehr mit dem einen Ausrutscher. Wir haben schon letzte Woche im Podcast angesprochen, dieses 0:5 in Gladbach, ein kompletter Ausrutscher, quasi ja, eine Anomalie, denn die Norm war, die Abwehr ist brutal. Also in neun Spielen nur 4 Gegentore und dann eben dieses 0:5. Und unter Frank Kramer haben sie auch nur 2 der 10 Spiele verloren. Also Bielefeld hat sich absolut stabilisiert und ich finde, hätten auch den Klassenverbleib verdient, meiner Meinung nach. Also ich finde, sie haben den richtigen Call gemacht, da Kramer einzustellen. Sie sind schwer zu schlagen, sie können mithalten, nur wie du schon gesagt hast, die tun sich halt einfach ein bisschen zu schwer mit dem Tore schießen. Im Endeffekt könnte das auch der Grund sein, warum sie vielleicht dann doch absteigen, ne? Wenn sie einfach dieses eine Tor zu wenig schießen. Denn ja, 0-0 oder ein 1-1 traust du ihnen wirklich immer zu, den Bielefeldern, also Mann und du natürlich auch in deinem Tipp. Aber je nachdem, was die anderen machen, also die Kölner und die Bremer, könnte es vielleicht nicht reichen. Das ist so, wäre so das Bittere, finde ich, aus Bielefelder Sicht.
Ja, aber zumindest hat man es in eigener Hand. Das ist ja schon mal so die erste ordentliche Leistung, auch für einen Aufsteiger mit sehr geringen Mitteln im Vergleich dann zu Vereinen wie Köln. Ja, gut, im Vergleich zu den Mitteln von Bremen steht man wahrscheinlich sogar besser da finanziell, aber Es ist auf jeden Fall, ist es ja nicht so, dass man da den besten Kader der Liga hat und dass man es überhaupt als Bielefeld eigentlich ja immer geschafft hat, so ein Ticken voraus zu sein, Relegationsplatz oder sogar 15. Das hat man ja eigentlich die gesamte Saison gehalten, sich immer so ein bisschen von den direkten Abstiegsplätzen ferngehalten. Und ich finde das als Aufsteiger immer eine lobenswerte Leistung schon, die man sicherlich jetzt auch belohnen kann. Und ich halte es auch für relativ realistisch. Also Bielefeld ist weiterhin für mich auch aufgrund der Ausgangssituation der Favorit auf den direkten Klassenerhalt. Das gilt nicht für die Mannschaft, ja, für die ich eigentlich am schwärzesten sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser gesamten Konstellation für Werder Bremen mit Thomas Schaaf. Das heißt, wir wissen natürlich, welche Aufstellung uns erwartet, Alex. Thomas Schaaf wird sicherlich die Raute zurückbringen in den deutschen Bundesliga-Fußball, aber ja, da ob das Ganze gegen Gladbach helfen wird, ich bin mir sehr unsicher. Bremen braucht Punkte. Eine Niederlage würde bedeuten, man bleibt mindestens auf dem Relegationsplatz. Und diese Mannschaft wirkt für mich jetzt auch nicht so, als wäre sie sicherer Gewinner einer Zwei-Spiele-Relegation, in der es kämpferisch zugeht. Oder Köln gewinnt, Bremen nicht. Dann kann es sogar direkt auf den Abstiegsplatz noch gehen. Köln hat meiner Meinung nach den leichteren Gegner mit Schalke. Bremen muss gegen Gladbach ran. Und ja, Gladbach muss gewinnen und darauf hoffen, dass Union nicht gewinnt für die
Muss gewinnen,
Conference League.
aber wollen sie gewinnen?
Ich
Also
gehe
ich
stark
habe.
davon aus, weil ich finde, auch Herr Ginter hat ein sehr gutes Argument gebracht, was ich teile, nämlich, dass diese Mannschaft eigentlich den europäischen Wettbewerb braucht. Da ist der Kader ist zu breit, um genug Menschen Spielzeit zu geben, die sie haben wollen, wenn du nur einen Wettbewerb spielst. Und das ist tatsächlich bei keinem anderen Verein so der Fall. Gladbachs Kader ist schon darauf ausgelegt, dass du auch Belastung unter der Woche hast. Und deswegen ist es super wichtig. Die andere Frage ist natürlich, wie ist die Motivation der Spieler am Ende? Sehen Sie das genauso? Verstehen Sie das? Denn der Trainer, das haben wir gelernt bei Gladbach, der wird wahrscheinlich nicht mehr motivieren können. Also
Darauf wollte ich ja hinaus. Natürlich, der Verein will nach Europa grundsätzlich. Ich habe es ja genannt, die Spiele in der Conference League sind genauso knackig wie in der Europa League, wenn nicht sogar vielleicht noch interessanter. Also die Conference League klingt natürlich jetzt ja nur der dritte Wettbewerb Europas, aber die Gegner sind genauso hochklassig. Also es nimmt sich sportlich nichts gegenüber der Europa League. So, deswegen als Verein willst du natürlich international spielen. Immer gibt es auch ein bisschen Kohle und Prestige und ne. Kannst dich dann über die Conference League für die Europa League nächstes Jahr qualifizieren. Die Fans wollen natürlich nach Rom und wohin auch immer reisen, logisch. Aber wie sehen das die Spieler? Sind die so motiviert? Max Kruse ist ja ein Beispiel, der hat es ja öffentlich gesagt, die Conference League habe ich eher keinen Bock. So, jetzt ist nicht jeder so outspoken wie Max Kruse, aber den Gedankengang, den kann ich schon verstehen, dass den der ein oder andere Spieler schon auch hat. Und
Emre
warum sage ich
Can
das?
von BVB hat ja sogar mal in einem Interview gesagt, er hat keinen Bock auf Euroleague, also
Ja,
noch eine
genau,
höher.
klar. Da sind die Ansprüche natürlich dann nochmal was
Ja, aber
anderes.
es
Also,
nur als weiterer Beleg dafür, dass es
genau.
anscheinend die Spieler doch beschäftigt, ne?
Richtig. Und warum ich das erwähne, ist nicht unbedingt, um so plakativ zu klingen, ja, die haben keinen Bock, sondern einfach, wenn ich auf die Leistung zuletzt blicke. Also, ich kann mir nach wie vor dieses 0-6 in München nicht erklären, dass du von Anfang an dermaßen ja, mutlos und überhaupt blutleer spielst und auch dieses 1-2 gegen Stuttgart nach Führung. Finde ich auch schwer erklärbar. Natürlich ein bisschen unglücklich. Das eine Tor war abgefälscht, glaube ich. Ne? Aber trotzdem, du führst zu Hause und du weißt, wenn ich das Ding gewinne, habe ich die Europa in der eigenen Hand auch. Und dann verlierst du noch gegen den VfB. Du verlierst nach Führung in Hoffenheim. Schon komische
Ja, wir hatten das
Ergebnisse
ja schon in
zuletzt,
der
ne?
Hinrunde das Thema, dass Gladbach mit Abstand die Mannschaft ist, die am meisten Punkte nach Führung aus der Hand gibt. Und das hat sich in der Rückrunde jetzt, du hast ja zwei der jüngsten Beispiele genannt, überhaupt noch nicht, also hat sich nicht geändert, ist eher schlimmer geworden, hat man das Gefühl noch. Ich finde auch, das spricht so ein bisschen dagegen, dass wir hier Gladbach zuschreiben können, dass sie hundertprozentig motiviert auflaufen werden, weil sie hätten es ja klar machen können in den letzten Spielen und haben da quasi null Motivation gezeigt, wenn man sich gewisse Leistungen anguckt. Also da muss ich dir schon recht geben. Mein Problem ist viel eher Werder an sich selber, nämlich 10 Spiele sieglos haben wir
Ja,
ja
absolut, ja.
gesehen, 5
Ja.
Tore nur geschossen in diesen 10 Spielen. Und ganz ehrlich, Werder ist zu schlecht, um Gladbach zu schlagen. So, das höchste der Gefühle ist für mich ein Unentschieden, was Bremen erreichen kann im Moment in
Das
dieser Verfassung.
ist nämlich ein guter Punkt, den Blick, also die Herangehensweise aus Bremer Sicht angehen, nicht aus Gladbacher Sicht. An Gladbacher Sicht ist natürlich, die können immer zwei Tore schießen, können aber auch gegen jeden immer zwei Tore kassieren, haben wir ja gesehen. Aber der Bremer Blickwinkel ist, kann dieses Werder Bremen denn überhaupt Tore schießen und offensiv gut spielen? Eher nicht so, ne? In den
Nee.
letzten 10 Spielen zumindest. Da
Nee,
sah's.
eigentlich in den letzten 2 Jahren, zumindest was die
Ja,
Offensive
okay.
angeht, also.
Ja, aber die letzten 10 Spiele sind ja auch verheerend. Also da, du hast ja auch, keine Ahnung, was, 5 Tore geschossen und ich glaube
20
20
kassiert,
kassiert, ne?
ja.
Also 10 Spiele sieglos, 5 zu 20 Tore, das spricht schon auch Bände in Überzahl gegen den FC Augsburg bei allem Respekt. 0-2 verloren.
Vor allen Dingen so ein unendlich wichtiges Spiel auch, ne? Also damit hättest du die Saison quasi retten können und du bist nicht in der Lage. Und das ist auch das Problem. Ja, das ist das, was ich unterm Strich sehe. Ich glaube, man ist nicht in der Lage. Eventuell wird Gladbach dir hier den Gefallen tun und es auch nicht drauf anlegen und du schaffst das Unentschieden. Aber einen Sieg sehe ich wirklich nicht. Und wenn wir davon ausgehen, dann ist die Ausgangssituation natürlich wie folgt: Ein Unentschieden, wenn Arminia und Köln beide verlieren, reicht ja sogar für den direkten Klassenerhalt, denn man hat das deutlich bessere Torverhältnis mit Arminia Bielefeld, zu dem man dann aufschließen würde, und Köln wird ja eh zurückbleiben. Aber ja, man ist natürlich ein bisschen ausgeliefert und das Unentschieden könnte genauso bedeuten, wenn die anderen beide 3 Punkte einheimsen, dass man direkt absteigt. Also du kannst es eigentlich nicht sagen, wir legen es darauf an, dass wir unentschieden spielen, wir wissen, wie die anderen spielen, ne? Aber ich glaube, wie gesagt, da sind wir dann wieder zu den Punkten, dann müsste man können, wenn man will. Und ich glaube, Bremen will sicherlich in diesem Spiel, aber man muss auch einfach irgendwann mal sagen, ich beobachte diese Mannschaft seit 2 Jahren in dieser Konstellation, beziehungsweise in der Konstellation, die im Sommer noch schwächer geworden ist, und ich glaube nicht, dass sie können.
Ich möchte dich zum, apropos, ob sie können oder nicht können, ich möchte dich zum Trainerwechseleffekt befragen. Gibt es den also nicht, deiner Meinung nach? Thomas Schaaf, der Retter, der Heiland,
Naja,
das Werder-Urgestein, die
ist
Werder-Legende, kann die
natürlich
nicht hier,
richtig, dass Thomas Schaaf
ne?
2012 in seiner bis jetzt letzten Trainerstation den Werder vom Abstieg gerettet hat. Das hat er aber als Trainer von Hannover 96 getan und damit seinen eigenen Verein so ein bisschen ins Unglück gestürzt. Aber was spricht denn für Thomas Schaaf? Also was seine letzten Stationen, seine Leistungen vor 20 Jahren, die taktisch natürlich keiner Betrachtung unserer heutigen Zeit standhält.
Möchte ich dir beantworten, was spricht für Thomas Schaaf, dass er nicht Kofeld ist? Das spricht für Thomas Schaaf, dass einfach Kofeld nicht mehr da ist, dass du eine andere Ansprache hast, dass du von dem befreit wurdest im Sinne von, ich habe es ja seit Wochen, Monaten gesagt, das ist nicht mehr der richtige Mann, da muss ein Cut her. Den haben sie vielleicht rechtzeitig, vielleicht viel zu spät gemacht, aber für Schaaf spricht, dass er nicht Kofeld ist, dass die Mannschaft eine andere Ansprache bekommt, einen anderen Input.
Ja.
Das kann schon reichen. In einem Spiel selbstverständlich. Du, ne?
Naja, gut, aber weiß ich nicht. Also für mich weiß ich nicht, ob es reicht. Das ist so also eine abstrakte Sache und dazu weiß ich nicht. Ist dann Davy Selke auf einmal ein anderer Spieler geworden, weil ansonsten wird es schwer, Tore zu erzielen für Werder.
Jan Sommer muss ja nur einmal patzen. Das hat er ja gefühlt 10 Mal in der Saison schon gemacht oder zumindest nicht gut aussehen. So, also Selke kann irgend so einen Kullerschuss abgeben und wenn, ne, die Gladbacher halt wieder Gladbach-Dinge treiben, kann das ja schon auch rein. Also
Ja,
im
das ist
Endeffekt.
auf jeden Fall ein Punkt. Ich würde auch einfach mein Tipp schnell, ich sage, beide Mannschaften treffen hier tatsächlich.
Das
So.
wäre ja auch meiner gewesen tatsächlich, ja.
Okay.
Habe auch ich mir rausgeguckt, weil dann kann ich diesen vermaledeiten Dreiweg, den ich schwer finde in dem Spiel, gebe ich ganz ehrlich zu, weil die Gladbacher so, so unberechenbar sind. Nochmal, sie können, also wenn sie ihr A-Game oder auch C-Game auf den Platz bringen, sind sie natürlich die bessere Mannschaft, sollten das gewinnen, weil Bremen katastrophal ist. Aber man, ne, Musterbeispiel Hoffenheim-Spiel, du kriegst eine gute Halbzeit der Gladbacher und eine katastrophale. Welches Gesicht zeigen sie? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das wissen die Gladbacher selber nicht. Und dementsprechend Bremen, Trainerwechseleffekt habe ich auch so mit drin, den ich auch nicht einschätzen kann. Deswegen halte ich mich vom Dreiweg fern und sage, beide treffen und dann, ja, bin ich auf der sicheren Seite meiner Meinung nach.
Ja. Und dann ist die Frage, wie sicher Köln ist. Das machen wir den ganz kleinen Sprung noch, ziehen noch mal ein bisschen das Tempo an, um dann hier auch die Bundesliga hinter uns zu lassen, weil wir ja auch noch so viel spannende andere Ligen haben. Aber das letzte Spiel in diesem Abstiegskampf, das ist natürlich Köln gegen Schalke. Schalke schon sang- und klanglos abgestiegen. Und dann am letzten Wochenende schön Eintracht Frankfurt die Champions League Hoffnung versaut mit einem 4:3, wo Frankfurt sicherlich nicht überzeugt hat, aber man muss auch sagen, es war das beste Saisonspiel der Schalker mit Abstand. Das
Ja,
ist
absolut.
so. Und das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht für Köln, denn die stehen auf Platz 17 und da steht eines fest: Du brauchst Hilfe auf den anderen Plätzen und die 3 Punkte. Es ist tabellarisch die schlechteste Ausgangslage. Friedhelm Funkel hat in einem Interview unter der Woche gesagt, der Druck liegt irgendwie bei Bremen und Bielefeld. Ich weiß nicht, was er sich da zurechtgerechnet hat, aber ich sehe, nach dem letzten Auftritt der Schalker, ganz ehrlich, das eben nicht mehr als Selbstläufer, weil du hast hier die Situation, dass auf Köln unfassbarer Druck liegt. Das ist das ja. wichtigste Spiel überhaupt.
Genau.
Du steigst ab oder du steigst nicht ab. Du musst gleichzeitig eigentlich auch noch zwei Plätze im Blick haben, nebenbei, weil du es nicht aus eigener Kraft schaffen kannst. Auf der anderen Seite hast du ein Schalke, was endlich das gezeigt hat, was man fünfmal vermutet hatte während der Saison. Jetzt ist egal. Jetzt spielen die jung. Jetzt kann man sich mal präsentieren. Jetzt hat man echt diesen Druck gar nicht mehr. Es ist ja eh das Kind in den Brunnen gefallen. Jetzt kann man tatsächlich ja die Konkurrenz für nächstes Jahr vielleicht in der zweiten Liga schon mal mental ein mitgeben. Das ist ja vielleicht auch noch so ein Punkt, ne?
Das Wort Druck ist genau der Schlüsselbegriff, den ich auch aufgreifen will. Das hatten wir nämlich am letzten Wochenende auch schon bei Schalker Beteiligung. Die einen hatten Druck, konnten nicht damit umgehen, nämlich die Frankfurter. Und die Schalker hatten halt gar keinen Druck, konnten befreit aufspielen. Die jungen Wilden konnten da rumwuseln und haben eben genau das getan und haben sogar gewonnen. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten, vor allem nicht in der Höhe. Aber du siehst eben, ja, wenn eine Mannschaft sowieso schon mental angeschlagen ist, ne, grundsätzlich, und dann auch diesen Megadruck hat gegen einen Underdog, wo jeder einen Sieg erwartet. Damit muss eine Mannschaft auch erstmal umgehen können. Das kann nicht jede Mannschaft. Die Frage ist, können das die Kölner? Ich bin mir nicht sicher. Natürlich ist Schalke immer, also keine gute Fußballmannschaft, nach wie vor nicht. Das ändert auch dieser Sieg gegen die Frankfurter nicht. Aber sie haben halt keinen Druck, können locker aufspielen. Und die Kölner müssen gewinnen, sprich müssen Risiko gehen. Auch das kommt ja noch dazu. Genau das haben sie gegen die Hertha nicht gemacht. Warum, hat Kollege Funkel erklärt. Ich fand sie seltsam, die Erklärung. Also ich verstehe nicht, warum man da, ja, 0-0 reicht ja, weil die anderen gewinnen ja nicht. Hä? Also er rechnet damit, dass dieser Punkt reicht, weil wenn er Schalke jetzt schlägt, dass sie sich dann retten.
Ja.
Die Rechnung, ja, geht nur dann auf, wenn eben Bremen oder Bielefeld patzen. Wenn nicht, hat er sich komplett verrechnet. Ist
natürlich sowieso eine komische Begründung. Wenn es so um die Existenz oder um den Klassenerhalt geht, dann kannst du dich vielleicht auch zwei Wochen am Stück anstrengen. Im besten Fall. Also dass du, weiß ich auch nicht. Aber
nochmal, ich sehe den Sieg auch nicht als Automatismus, weil Köln mit Druck, puh, und die Schalker haben halt gar keinen.
Genau, und deswegen halt sehr interessant. Doppelte Chance auf die Schalker. X2 bringt 3,20er bis 3,40er Quoten.
Gefällt mir. Gefällt mir.
Und ich sage, der FC, wie wir ihn kennen und wie die Kölner sagen, lieben und hassen zugleich, wird mal wieder nicht das Ergebnis liefern, was man sich wünscht aus Fansicht. Ich glaube nicht, dass die Kölner gewinnen, da bin ich ganz ehrlich.
Übrigens, ganz, ganz bitter. Sollte Bremen verlieren, wie du es ja vielleicht tippst oder so, was ja wahrscheinlich ist, und sollte der FC nur unentschieden spielen, steigt er wegen der Tordifferenz ab. Dann punktgleich mit Bremen und dann blickt die ganze Bundesliga und erst recht natürlich der FC und das Fanlager der Kölner auf dieses vermaledeite Handspiel, Nicht-Handspiel im Spiel gegen Freiburg in der 90. Ne? Das hätte einen Punkt bedeutet und mit einem Punkt, der würde ihnen dann fehlen.
Ja, vor allen Dingen hätte es nicht nur... Das
kann richtig bitter werden, ne? Dieses zurückgepfiffene Hector-Handspiel, was kein Handspiel war für mich.
In jeder Abstiegssaison, in jeder Titelsaison gibt es diese Schlüsselmomente, die man in den Rückblicken sehen wird. Und du hast recht, das wird einer davon sein.
Ja. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass, wie du schon sagst, ne, dass der FC das nicht schafft und dass dann wirklich die Bundesrepublik auf diese strittige Entscheidung schaut, weil das dann quasi der
Ich sag mal, auch aus Schalker Sicht, ne, du hast die ganze Saison historisch in den Sand gesetzt. Es ist eigentlich alles schiefgelaufen. Jetzt ist ja quasi auch noch deine einzige Chance, tatsächlich so ein bisschen Spuren zu hinterlassen, ne? Also mal in den Abstiegskampf noch eingreifen zu können. Wie gesagt, auch selber vielleicht jemanden mit nach unten zu ziehen. Wir werden davon ausgehen, dass Köln, wenn wir sagen, Köln steigt ab, dann wird Schalke und Köln werden die beiden Mannschaften sein, die Favoriten auf den Wiederaufstieg sind in der nächsten Saison.
Logisch.
Wenn du dem jetzt schon einen mitgeben kannst, ist das ja auch nicht unbedingt aus, ne? Also ich glaube wirklich, es gibt so ein paar Punkte, die sogar so ein bisschen für Schalke sprechen und ich glaube einfach, die haben Bock, die werden das nicht abschenken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und sie haben das Zutrauen aus dem letzten Spiel mitgenommen. Und Köln ist auch nicht zufällig 17. So.
Ja. Übrigens, die Quoten auf den FC sind erstaunlich. Ich nenne es erstaunlich. 1,36 im Schnitt auf den Heimsieg. Ja. Bitte was? Kannst du dir das erklären?
Ich kann mir überhaupt nicht. Ich finde, eine solche Quote hätte es auf den FC Köln in der Geschichte der Bundesliga nicht geben dürfen.
Da könntest du, wenn ich nur auf die Quoten gucke, würde ich glauben und die Tabelle nicht kennen, würde ich sagen, hier spielt der Fünfte, also der FC ist dann Fünfter gegen den Dritt-, Viert-, Fünftletzten oder Letzten.
Ja.
1, 36 im Schnitt auf den FC-Sieg. Bitte was? Wo kommt das her, liebe Buchmacher?
Aber das macht natürlich, wie gesagt, sehr schön den die doppelte Chance auf Schalke ist deswegen ja so lukrativ dann auf der anderen Seite. Ne?
Also nur noch mal für die Statistikfreunde unter uns. Es spielt das schlechteste Heimteam gegen das schlechteste Auswärtsteam. Die Schalker ohne Auswärtssieg in der gesamten Saison, also sprich, wenn du dann ne, auf deinen Auswärtssieg Schalke tippst, wäre das der erste überhaupt in der Saison. Das kommt dazu. Aber die Kölner haben halt auch nur 2 ihrer 16 Heimspiele gewonnen. Wo kommt diese 36er-Quote her? Ja. Naja, lassen wir das mal so stehen. Also aber du sagst, unterm Strich sagst du also, FC steigt ab, Bremen bleibt Relegation und Bielefeld rettet sich.
Ich sag, es bleibt alles so, wie es ist.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay. Ich glaube, ich gehe mit. Heute gehe ich mit. Vielleicht ändere ich morgen meine Meinung noch. Aber heute gehe ich
ja,
mit,
dann folgt Alex auf Twitter. Da könnt ihr dann nachverfolgen, wenn er seine Meinung ändert. Und wir weisen euch nochmal darauf hin, dass ihr natürlich noch viel, viel mehr Infos zum Abstiegskampf generell, aber auch zum Beispiel direkt zu den Klassenerhaltschancen des 17. des FC Köln bekommt, wenn ihr auf Wettbasis vorbeischaut. 2 Artikel, einmal generell, einmal explizit über die Kölner. Da sind sicherlich noch mehr Informationen drin, als wir jetzt hier reingekriegt haben. Auch ein paar andere Quoten werden dort genannt. Also wer sich weiter mit diesem Thema auseinandersetzen will, mit dem spannenden Abstiegskampf, muss man sagen, in der Bundesliga, der kann da jederzeit vorbeischauen, wettbasis.com. Wir schauen, wie so oft, nicht wie jederzeit, aber wie so oft auch nochmal nach Spanien, Alex. Kann man ja fast so ein bisschen die Klammer immer machen. Es gibt ja 2 Spiele, die da sehr interessant sind, unter der Überschrift, wer wird denn Meister? Und es geht nur noch heiß her. Es tut mir natürlich persönlich für dich leid, aber das hat sich in den letzten beiden Spielen so ein bisschen angedeutet. Nur noch zwischen den beiden Hauptstadtclubs. Atletico Madrid mit der besseren Ausgangslage und ich würde sagen dem leichteren Gegner mit Valladolid hat 2 Punkte Vorsprung vor Real Madrid und das bedeutet natürlich, wenn man verliert bei Atletico und Real gewinnt, dann kann Real noch vorbeiziehen und den Titel am letzten Spieltag erringen.
Ja, apropos Abstiegskandidat muss gewinnen, genau das ist die Ausgangslage bei Valladolid gegen Atletico. Valladolid ist Vorletzter und muss gewinnen, sonst sind sie abgestiegen. Und sie brauchen auch ein bisschen Schützenhilfe da unten. Aber auf jeden Fall 3 Punkte, absolute Pflicht. Und dann ausgerechnet in dem Spiel, in dem Atletico Meister werden kann. Ich fürchte, viel schwerer wird es nicht aus Valladolid-Sicht. Und ich fürchte, wir werden uns dementsprechend von Valladolid verabschieden. Denn, dass die Atletico schlagen, ist für mich ja ausgeschlossen tatsächlich. Also wirklich ausgeschlossen. Aber nicht ausgeschlossen ist, dass Real Madrid sich tatsächlich am letzten Spieltag noch vor Atletico schiebt. Das würde ich wirklich nicht ausschließen, oder?
Wie siehst du das? Ja, dafür bräuchte Atletico ja fast die Niederlage. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass Real gleichzieht punktetechnisch, wenn Atletico nur unentschieden spielen sollte, was, finde ich, nicht aus dem Fenster gelehnt ist, wenn man sagt, Atletico kann immer mal unentschieden spielen,
genau,
wahrscheinlich 0-0.
Und dann wäre Real eben Meister, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Das ist ja das Prickelnde in Spanien, direkter Vergleich, wie in Italien übrigens auch. Das macht es ja so knackig. Also Atletico weiß schon auch, wir können auf keinen Fall auch nur unentschieden spielen. Es sei denn natürlich, die hören hier im Radio, die anderen liegen zurück, aber die Ausgangslage
ist auch hier klar. Die anderen, um das direkt nochmal schnell abzuhandeln, ist Real Madrid, die gegen Villarreal ran müssen. Ne?
Richtig, richtig. Genau. Von daher, auch das macht spannend. Also auch da so ein bisschen wie bei Stuttgart-Bielefeld, beide gehen mit dem Mindset rein, wir müssen dieses Ding unbedingt gewinnen. Ja. Also beide haben schon auch enorm viel Druck.
Ich glaube tatsächlich, dass sich dieses Duell eigentlich alleine im Spiel zwischen dem Abstiegskandidaten und dem Ersten entscheiden wird, nämlich Valladolid Atletico. Die große Frage ist, kann Atletico gewinnen und sich den Titel sichern? Weil ich davon ausgehe, dass Real gegen Villarreal tatsächlich gewinnen wird. Ich glaube, man wird sich nicht man wird zumindest seinen Teil der Arbeit erledigen bei Real. Benzema hat nochmal eine tolle Motivation bekommen mit der Nominierung für die Nationalmannschaft. Und dazu kommt übrigens auch noch, ich glaube, trotz aller Kritik vielleicht auch an ihm als an seiner taktischen Art oder sonst was, ich glaube, der wohl bevorstehende Abschied von Zidane, den er ja auch der Mannschaft schon mitgeteilt haben soll, dieser Mann wird sicherlich in der Mannschaft geschätzt. Und dass man da seinem Trainer die Möglichkeit geben möchte, sich mit dem Ligatitel zu verabschieden, das wird auch nochmal eine Zusatzmotivation sein. Also ich gehe davon aus, dass Real Madrid seinen Job erledigt, um dann vielleicht auch schon mal den ersten Tipp dieser Runde abzuhaken. Das wäre ja im Dreiweg gibt es tatsächlich 1-4er, 1-5er Quoten auf Real, finde ich ist jetzt noch nicht ganz am unteren Ende der Skala, kann man zumindest mal erwähnen. Ich glaube, es wird ein Sieg gegen Villarreal. Aber die große Frage, Alex, ist für mich wirklich, was machen die Nerven von Atletico? Wie sehr kämpft Valladolid um den Klassenerhalt? Und ja, vielleicht auch ganz stumpf gefragt, wenn wir sagen, Real Madrid gewinnt, schafft es Atletico halt ein Tor zu schießen? Schaffen sie es eins mehr zu schießen als der Gegner? Oder wird das ein 0-0 oder ein 1-1 und das kostet dich den Titel?
Das ist ja das, dadurch, dass die einen im Abstiegskampf stecken und wirklich 3 Punkte brauchen, das macht es ja auch so knackig, ne? Aus beider Sicht. Denn Atletico ist in den letzten Wochen tatsächlich immer für einen Patzer gut und natürlich die Nerven müssen auch mitspielen. Man hat es übrigens im letzten Spiel gesehen gegen Osasuna. Da haben sie Chancen verballert ohne Ende, müssen führen, haben die klarsten Dinge ausgelassen. Hinten plötzlich einen aus dem Nichts kassiert, dann lagen sie gegen Osasuna, für die es um nichts geht oder ging. Lagen sie plötzlich hinten, haben dann noch den Turnaround geschafft durch ein Suarez-Tor in der 89. glaube ich. Aber das hast du schon gemerkt, der Kopf kann schon auch mitspielen, wenn der Druck so groß ist, ne? Wenn du selbst ja da die Nerven ein bisschen auch vorm Tor natürlich verlierst, weil du klare Chancen auslässt, weil du mehr Risiko gehst, weil du gewinnen musst, hinten dann offen bist, dann kann dir jede Mannschaft einen reinhauen nach dem Konter oder nach einer Ecke oder so. Das macht es ja so knackig eben, ne? Die mentale, seelische Ausgangslage nenne ich es mal. Ansonsten ist natürlich Atletico der haushohe Favorit. Und jetzt wird's witzig, die Quoten. Ich habe sie bei den Kölnern angesprochen. Atletico, der Spitzenreiter, hat gegen den Vorletzte eine 1,36er Quote im Schnitt auf den Sieg. Genauso wie der erste FC Köln.
Ja, vergleichbar, ne?
Das ist doch Wahnsinn, oder? Also, nee. Da sind wir wieder beim Thema, wie kann das sein? Beim
das sind für mich generell auch im direkten Vergleich zwei schon gleich starke Mannschaften, die Kölner und Atletico, würde ich sagen. Köln hat natürlich den besseren Trainer.
Ja, natürlich, klar.
Aber ansonsten.
Also, nee, ja, das zeigt ja schon auf, ne?
Ja.
Also hier ist die Quote absolut gerechtfertigt und die andere wohl eher nicht, aber dass die wirklich auch noch identisch im Schnitt sind, ist ja hanebüchen. Also hier würde ich ganz klar sagen, also ich glaube, Atletico kann mit dem Druck grundsätzlich umgehen. Die Frage ist, können sie ihre Chancen verwerten? Also die Chancen werden sie haben, sie sind klar die bessere Mannschaft und sie haben ja gut gespielt in den letzten 3 Spielen. Im Camp Nou hatten sie ja auch Druck, haben eine gute Halbzeit gespielt, zumindest eine gute Halbzeit gegen Barca, da das Unentschieden geholt. Und jetzt gegen Osasuna war es ja auch hochverdient, das 2-1, nur sie haben es halt dramatisch gemacht. Und Valladolid ist enorm schwach, muss man schon auch sagen. Also dementsprechend, ich gehe hier ganz klar auf den Auswärtssieg Atletico. Oder was heißt ganz klar? Ich sage jetzt nicht, dass die 4-0, 5-0 gewinnen, aber ein Punktverlust ist schwer vorstellbar grundsätzlich, weil ich glaube schon, dass sie mental schon ready sind.
Ich erwähne bei dem Spiel noch Over-Under 2,5. Under 2,5 bringt 2 Zweierquoten. Finde ich immer interessant, wenn Atletico spielt, weil man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass der Gegner 4 Dinger einschenkt. Aber auf der anderen Seite muss man auch nicht davon ausgehen, dass Atletico 4-5 Tore schießt. Deswegen sind so Over-Under-Wetten, finde ich, auch immer noch eine...
Ich finde das Over tatsächlich ein bisschen interessanter, weil ja beide müssen. Sprich, Valladolid muss riskieren und dementsprechend... Ne, Valladolid muss ja gewinnen, also Valladolid kann die ja nicht ewig mauern und Atletico will und muss ja auch gewinnen, weil sie ja davon ausgehen müssen, dass Real gewinnt, sprich beide müssen nach vorne spielen, das gibt also Räume hinten, dementsprechend würde ich eher zum Over neigen, muss ich sagen.
Es ist ja auch okay, sich mal uneinig zu sein.
Jetzt hast du keine Argumente mehr, ne? Komm, lass uns zu Real gehen, genau.
Ja, Real hatte ich ja eigentlich auch schon so ein bisschen mit abgehandelt, zumindest mein Tipp. Also, wie
gesagt, locker leicht, wie Real.
Ja, ich dachte, wir fassen das vielleicht so ein bisschen thematisch einfach zusammen, diese beiden Spiele. Deswegen hatte ich das so nebenbei schon, ja, Real gewinnt.
Okay, lapidar.
Ja, wie gesagt, ich glaube, der Titelkampf entscheidet sich auf dem in dem Spiel Atletico Madrid gegen Valladolid. Real macht seinen Job. Warum? Motivation, Zusatz habe ich ja auch schon angesprochen.
Auch hier der Hinweis, Villarreal ist aktuell nur 7. Wenn sie das Europa-League-Finale gegen Manchester United gewinnen, sind sie in der Champions League. Sollten sie dieses Spiel nicht gewinnen und sie bleiben 7, eben weil sie bei Real Madrid verlieren, nur Conference League. Also zwischen Conference League und Champions League ist ein bisschen was dazwischen, ne? Sprich, sie brauchen einfach mindestens einen Punkt, viel eher noch einen Sieg, um zumindest sicher in der Europa League zu sein durch die Liga. Also die müssen schon auch gewinnen bei Real Madrid, denn sonst ist Platz 5 und 6 futsch. Also auch da hat Villarreal Siegdruck meiner Meinung nach.
Ja.
Und die werden sich nicht schonen, die müssen gewinnen. Die sind aktuell nur Siebter, die brauchen einen Sieg, sonst landen sie hinter Real Betis und hinter Real Sociedad. Das macht dieses Spiel schon auch prickelnd. Also tatsächlich sehe ich das nicht als Selbstläufer für Real Madrid, weil Villarreal eine spielstarke Mannschaft ist. Zwei Siege zuletzt in Folge. 4-0 gegen Sevilla gewonnen übrigens. Das musste er auch erstmal schaffen. So viele Tore gegen die bis dahin zweitbeste Abwehr, glaube ich, La Ligas oder drittbeste. Also Villarreal ist nicht aus Pappe. Deswegen, ich würde eher sagen, könnt mir vorstellen, die königlichen Real Madrid patzt zu Hause. So, und jetzt guckst du, ne?
Ja, weil, wie gesagt,
Fünferquote
für mich ist
übrigens.
das nicht vorstellbar. Da
Fünferquote
widerspreche ich
übrigens.
vehement.
Ja, kannst du machen. Fünferquote auf Unentschieden Real Madrid, Villarreal. Möchte ich hier mal betonen. Ja, ich finde die super saftig.
Aber alles zusammengefasst, um da vielleicht einen Strich drunter zu machen, du sagst dann schon, Atletico holt den Titel.
Atletico holt den Titel, weil sie gewinnen werden in Valladolid, weil Valladolid sehr, sehr schwach ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Real Madrid selbst patzt, weil Villarreal spielstark ist, gewinnen muss, wegen Europa League Teilnahme. Also für mich nicht so sicher, wie du das siehst. Und Real war ja zuletzt jetzt auch nicht überzeugend, da muss man auch sagen.
Ja, aber ich glaube, beide Vereine erledigen den Job, den sie zumindest selber erledigen können. Beide gewinnen, bedeutet am Ende dasselbe Outcome natürlich.
Yes.
Atletico wird Meister in Spanien. Hier habt ihr es zuerst gehört. Und dann machen wir den Sprung in die nächste Liga. Vorher, wenn wir eh schon international unterwegs sind, natürlich auch nochmal der Hinweis für euch. Es ist ja das letzte Wochenende, deswegen sprechen wir über die finalen Entscheidungen. Aber auch im Sommer wird es ja eine Menge Fußball geben, weil die EM ansteht. Die EM 2020 im Sommer 2021. Und dazu gibt es natürlich in der Berichterstattung auch auf Wettbasis das Komplettpaket. Also wahnsinnig viele Artikel, Vorschauen. Alex und ich werden euch podcasttechnisch begleiten. Und dazu jetzt auch noch ein spannendes neues Videoformat auf dem YouTube-Channel von Wettbasis. Könnt ihr vorbeigucken. Da gibt es schon die erste Folge zu sehen. Unter anderem mit Andy Brehme zu Gast, Weltmeistertorschütze. Wer sollte besser über ein internationales Turnier der deutschen Mannschaft, ja, ein paar Insights loswerden können als jemand, der die größten Erfolge mit eben genau einer solchen Nationalmannschaft gefeiert hat. Das ist Andy Brehme, auch den findet ihr da. Checkt es gerne mal aus, Wettbasis, YouTube, da gibt's dann zusätzlich zu all den anderen Sachen, die ihr eh erwarten könnt, auch noch diese Videoreihe während der EM. Da wollten wir euch nochmal kurz darauf hinweisen.
Ja, der Kollege Carsten Fuß, der Zone-Moderator und Italien-Experte, ist da mit dabei. Beidfüßig, die EM-Prognose heißt das Format. Also gerne mal anschauen, finde ich sehr, sehr cool. Bin großer Carsten Fuß-Fan, ist ein Kultmoderator, würde ich sagen. Also ich glaube seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren, irgendwie sowas. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches im Geschäft. Ein sehr, sehr geschätzter Kollege und von daher cooles Format. Also guck da mal rein, YouTube. Auf dem YouTube-Kanal oder natürlich auch auf der wettbasis.com, da findet ihr es auch verlinkt. Also da kommt noch was. Und wie gesagt, von uns natürlich auch. Also auch wir werden im 2-3-Tages-Rhythmus über die EM podcasten, da natürlich euch alles Wissenswerte liefern, Vorschauen, Einschätzungen, Prognosen etc. etc. Also stay tuned.
Ja, von dem Format bin ich sehr großer Fan, muss ich sagen. Lass uns mal nach England gehen. Titel müssen wir da nicht mehr besprechen, aber im Gegensatz zur deutschen Liga haben wir hier zumindest noch einen spannenden Kampf um die Teilnahme in der Königsklasse. Und da hat sich tatsächlich gestern Abend das Ganze erst ja wieder so ein bisschen verschoben in eine Richtung, die ich persönlich schon fast nicht mehr habe sehen können.
Ja.
Liverpool steht jetzt auf Platz 4, hat auch durch den 3:0-Sieg bei Burnley tatsächlich ein sehr ordentliches Torverhältnis im Vergleich zum fünften Leicester, der zwar punktgleich ist, aber Leicester tatsächlich scheint es fast so, als würden sie wie in der letzten Saison schon nach einer weitestgehend starken Saison unter Brendan Rodgers doch irgendwie ja den etwas größeren Vereinen noch zum Opfer fallen, wieder sich nur in Anführungszeichen für die Euroleague qualifizieren können. Denn die Ausgangslage ist wie folgt: Chelsea ein Punkt vor beiden Teams. Das heißt, wenn die gewinnen, ist klar, Chelsea spielt als Dritter Champions League. Und Liverpool, wie gesagt, jetzt mit einem ja, 4 oder 5 Tore besseren Torverhältnis vor Leicester. Das bedeutet, wenn Liverpool gewinnt, also auch noch selber das Torverhältnis verbessert, müsste Leicester wahrscheinlich mit 6 oder mehr Toren Unterschied gewinnen, um sich noch auf Platz 4 zu schieben. Um das abzukürzen und in den realistischen Bereichen zu bleiben, kurze Ausgangslage zusammengefasst: Chelsea und Liverpool gewinnen, Leicester spielt in der Euroleague.
Ja, plus 4 ist das Torverhältnis aktuell
Ja.
für Liverpool, weil sie gestern 3-0 in Burnley gewonnen haben.
Ned
Also
Phillips als Torjäger unter anderem, ja.
und auf der Linie geklärt. Ich habe es auch geschaut, das Spiel.
Es war
Ich hatte übrigens
wirklich ein sehr guter Auftritt von Nathaniel Phillips, muss
absolut,
man sagen.
absolut. Übrigens, auf der Wettbasis gibt es ja immer Infos zu all diesen Spielen, also auch natürlich all den England-Spielen, die ja nicht die nicht besprochen werden. Und was war der Wettbasistipp? Liverpool gewinnt zu null. Ja, wer diesen Tipp geschrieben hat, der kennt sich scheinbar ein bisschen aus. Ja, stark, starker Tipp. Auf jeden Fall, ja, wir kommen zum Champions League Qualifikation. Bitter für Leicester wäre es tatsächlich, und ich sehe es auch wirklich nicht, dass dies Liverpool und Chelsea noch überflügeln können. Also Chelsea spielt bei Aston Villa, die übrigens jetzt Tottenham richtig einen mitgegeben haben. Die haben
Haben ja auch schon Liverpool in dieser Saison mal richtig einen mitgegeben, ne?
Richtig 7 mitgegeben
Ja.
sogar.
Also.
Stimmt, ja, das berühmte 7-1, stark, ja, tatsächlich. Also dementsprechend, vielleicht sollte man Aston Villa trotzdem nicht unterschätzen, aber ich denke, Tuchel und Co. werden da ihren Job erledigen. Und vor allem, ist es denn gesichert, dass Leicester Tottenham schlägt? Das ist ja auch so eine Frage, ne? Können wir ja auch
Auf dem
gleich
Papier hat
besprechen.
Leicester natürlich nicht nur die blödeste Ausgangslage, sondern auch den schwersten Gegner am Ende, ne? Also wir haben sonst Chelsea gegen Tabellenelften mit Villa und wir haben Liverpool gegen Tabellendreizehnten mit Crystal Palace. Für die geht's beide wirklich um rein gar nichts mehr.
Ja.
Liverpool spielt tatsächlich das erste Mal in Anfield vor Fans wieder. Das kommt auch noch dazu.
Stimmt, ja,
Er
stimmt.
hat
Guter
sich
Hinweis.
emotional auch enorm aufgeladen, das Ganze nochmal, was dieser Club ja zu nutzen weiß und was ganz lange gefehlt hat in dieser Saison, das Alisson-Tor spätestens, das ist so einer dieser Momente, wo man sagt, deswegen wird Liverpool wahrscheinlich doch noch in die Champions League kommen. Also da hat sich diese ganze Ausgangslage irgendwie doch wieder verschoben und das, nachdem Leicester eigentlich den ersten Titel gewinnen konnte, ja, gegen Chelsea, da hat Chelsea sich in der Liga relativ eiskalt revanchiert. Ich würde tatsächlich, auch wenn es lange nicht so absehbar war, bei all diesen drei Spielen erstmal sagen, für mich ist Liverpool die Mannschaft, die sicher Champions League spielen wird, in diesem Potpourri.
Das sehen auch übrigens die Wettanbieter so. 1,17 ist da im Schnitt die Quote auf den Liverpool-Sieg. Das ist schon auch sehr, sehr deutlich. Just gegen Roy Hodgson in seinem letzten Spiel als Crystal Palace Coach hat sich schon verabschiedet im Heimspiel. Ist natürlich eine ja, kleine Liverpool-Legende, der könnte seinem Ex-Club da einen auswischen, ne? Eins auswischen.
Ja, ich weiß nicht, dafür bräuchte er wahrscheinlich ein anderes Team. Ob er es als Trainer könnte, ist aber eine andere Frage. Aber um das einen Satz zu verlieren, auch Roy Hodgson, finde ich, kam immer sehr, sehr sympathisch rüber. Ist ein ja, absolutes so ein Gesicht, was man seit Ewigkeiten im Trainerbusiness gesehen hat. Auch bei Nationalmannschaften in England hat er ja auch länger trainiert. Der wird seine Karriere jetzt beenden, hat gesagt, es ist Zeit, nicht mehr Vollzeitmanager zu sein. Jetzt mit 73, denke ich, auch verständlich nach einem sehr anstrengenden Jahr
Wahnsinn, ja.
wahrscheinlich, wo man auch sagen muss, dass es die Crystal Palace-Zeit sehr gut von ihm war. Am Ende hat man immer souverän die Klasse halten können. Das hat nicht jeder diesem Club in jeder Saison zugetraut. Man hat eigentlich mit dem Abstiegskampf nie was zu tun. Jetzt ist vielleicht Zeit für den nächsten Schritt für den Verein, aber das, was er erledigen sollte, das hat er getan. Ich glaube, darüber hinaus wird es aber nicht gehen. Und ich glaube vor allen Dingen, wie die Wettanbieter mit dieser Quote, mit dieser Sinking-Quote, sie werden Liverpool da nichts entgegenhalten können. Nicht in
Ja.
dieser Gesamtgemengelage, die sich aufgebaut hat.
Ja, ich will es auch kurz machen. Ich gehe auf den Handicap-Sieg Liverpool. Ich denke, das wird safe. Dementsprechend ist das das Spiel, das wir am kürzesten abhandeln wollen. Viel, viel spannender finde ich tatsächlich. Ja, Leicester Tottenham, sorry. Und Aston Villa gegen Chelsea. Da könnte ich mir eher anderes vorstellen als einen klaren Sieg.
Ja, wir
Denn
haben
eben.
nämlich eine Sache, finde ich, die man, deswegen habe ich auch erstmal Liverpool fast rausgenommen und gesagt, die spielen Champions League, weil die werden gewinnen und das reicht es. Aber die große Frage ist, was macht Chelsea? Und ja, wenn Chelsea eben unentschieden spielt, also wenn Chelsea keine 3 Punkte holt, dann kann Leicester ja noch vorbeiziehen mit einem Sieg an den Blues. Und jetzt
Na,
kommen wir nämlich
richtig.
zu einer spannenden Konstellation. Chelsea hat ja noch eine weitere Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren.
Richtig.
Und ein
Der
Champions League
Champ.
Finale zu spielen, was bei aller Brisanz des letzten Spiels in der Liga und bei allem Risiko, was damit zugehört, sicherlich das Spiel ist, was für alle Spieler und den Trainer und den Verein das bestimmte Spiel dieser Saison sein wird. Und das steht noch aus. Ne? Und für Leicester gibt es da keine Frage mehr. Das ist das letzte Spiel der Saison. Für Chelsea ist es ein bisschen anders. Und da ist immer die Frage, wie groß kriegst du den Fokus rauf? Wie groß kriegst du dich motiviert? Wie taktierst du? Ich finde,
Na,
du hast
glaube
bei
ich schon.
Tuchel schon im FA Cup-Finale gesehen, dass er jetzt nicht, also, dass es alles auf ein Ziel hinsteuert, die Belastungssteuerung, dass da sogar Titelverlust im Finale in Kauf genommen wird, wenn rotiert werden muss. Da ist immer die Frage, ja, wie wird dieser Verein das angehen, ne?
Also, Man hat eben, es gab ja unter der Woche schon das kleine vorentscheidende Endspiel zwischen Chelsea und Leicester und da war Chelsea schon sehr, sehr stark. Auch wenn sie nur 2-1 gewonnen haben, also das Ergebnis klingt knapp, aber sie hatten ja vor allem in der ersten Halbzeit, hätten sie eigentlich 3-0 in die Kabine gehen müssen. Wenn Timo Werners ja, sich da nicht so unglücklich anstellt, sage ich mal, beispielsweise bei dem Handtor, den kann er ja einfach reinköpfen, ne? Da
Dabei ist
gewinnen
er
sie
sonst so
auch.
zielsicher.
Aber ist er sonst sehr zielsicher, ja, tatsächlich eher nicht. Und auch in der zweiten Halbzeit beim Stande von 2-0 alles safe und dann verlieren sie im Spiel, im Aufbauspiel den Ball da, weil sie von hinten raus den Ball herschenken quasi. Also es war eigentlich klarer von der Leistung, als das Ergebnis es hergibt und dementsprechend Chelsea, glaube ich, schon top motiviert, top fokussiert. Schwer vorstellbar, dass Aston Villa ein Chelsea, das dann top motiviert und top fokussiert ist, irgendwie in Bein stellen kann. Dementsprechend auch nur 1,50er in Anführungszeichen Quoten. Die finde ich sogar okay, um sie normal anzuspielen, muss ich ehrlich sagen. Also Dreiweg, Tipp auf Chelsea, Auswärtssieg bei Villa,
Ja.
1,50. Das nehme ich so einfach mal mit.
Ja, ich sehe halt bei Chelsea nie so gegeben, dass es ihnen wirklich gelingt, genug Tore zu erzielen für einen Sieg. Das haben sie mir jetzt also noch nicht so oft gezeigt, dass sie, sagen wir mal, das Spiel dominieren werden, dass die Abwehr stehen wird und dass es unwahrscheinlich ist, dass Aston Villa mehr als einen Treffer erzielen kann über 90 Minuten oder so. Das steht alles fest. Aber ob Chelsea selber mehr als einen Treffer erzielen kann, ich meine, bester Torschütze Jorginho, 7 Tore geschossen, weil 7 Elfmeter waren. Antonio Rüdiger war der andere Torschütze gegen Leicester. Also, dass da offensiv noch Luft nach oben ist, das haben wir ja auch mehrfach in diesem Podcast angesprochen, dass wir da auch von diesen kleinen Fun Facts nochmal unterstützt, ne? Aber am Ende gehe ich damit. Ich glaube auch, man wird seinen Job erledigen und das wird es für Leicester bitter machen. Ich glaube aber, es wird sogar noch bitterer werden an diesem Spieltag. Ich glaube nämlich, dass Leicester den eigenen Job auch nicht erfüllt. Ich glaube, dass Leicester nicht 3 Punkte gegen Tottenham holt.
Das ist die Frage. Tottenham, auch hier wieder Ausgangslage, die ein kleiner roter Faden ist in diesem Podcast. Beide Mannschaften müssen gewinnen, um ihre Ziele zu erreichen. Also Tottenham braucht 3 Punkte zwingend, um immerhin wenigstens mit West Ham nach Punkten gleichzuziehen, um seine Minimalchancen auf die Europa League aufrechtzuerhalten. Und dann müssen sie natürlich hoffen, dass die Hammers verlieren. Sehe ich das? Eher nicht. Gleichzeitig, wenn Tottenham nicht gewinnt, kann Everton noch und sogar Arsenal übrigens noch Siebter werden. Dann ist auch die Conference League futsch aus Spurs Sicht. Das macht schon auch. Also du musst gewinnen als Spurs, wenn du international vertreten sein musst, so willst. Und
Und
das
bei
macht so.
3-4er-Quoten auf die Spurs sage ich jetzt mal, sie werden es tatsächlich tun und es ist dann natürlich auch ein sehr spannender Tipp.
Das ist ein spannender Tipp. Hast du sie gegen Aston Villa gesehen zu Hause? Da ging ja gar nichts. Da waren die
Ja,
Spurs enorm.
tatsächlich.
Da haben sie ihren kleinen Europamatchball ja hanebüchen, also vergeben, aber
Ja.
wirklich auch schwach vergeben. Also.
Ja, also es ist natürlich so, dass Tottenham nicht immer nur guten Fußball angeboten hat in dieser Saison, sonst würden sie sicherlich auch woanders stehen. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass auch dieses Spiel so ein bisschen anders hätte laufen können. Sie sind ja in Führung und dann kommt halt das Eigentor von Reguilón in der 20. Minute, was so ein bisschen das Ganze eingeleitet hat. Wie gesagt, ich habe auch die letzten Spiele seit Tottenham eben ohne Mourinho ist gesehen. Und ich finde, natürlich hast du hier nicht die perfekte Mannschaft und es ist nicht wirklich perfekt eingespielt, aber die Klasse ist ja trotzdem enorm hoch, die Tottenham gerade offensiv aufbringen kann. Und auf der anderen Seite, und das ist eben mein großer Punkt, der sich ja so ein bisschen auch angedeutet hat, jetzt schon leider bei Leicester, muss man sagen, dass sie wie im letzten Jahr am Ende diesem Druck nicht gewachsen sein werden. Und das wird auch eine Rolle spielen. Deswegen sehe ich sie nicht gewinnen an diesem
Ja.
letzten Spieltag, so leid es mir tut.
Ja,
Ich
dann
hätte sie
machst du
gern mal in der
ich.
Champions League gesehen.
Ich auch. Ich finde es auch bitter. Der Verein hat sich es wirklich in den letzten 2 Jahren verdient. Brendan Rodgers hat sich es auch verdient, dann Champions League zu
Ja.
spielen. Ich fürchte, das kommt nicht dazu. Aber wer den Dreiweg-Tipp umgehen will, weil er sagt, boah, schwierig, both to score, da gehe ich, glaube ich, dann drauf. Also, dass beide treffen, weil, wie gesagt, beide müssen gewinnen, sprich, beide müssen offensiv spielen, werden nach vorne spielen. Harry Kane möchte sich vielleicht, sollte er die Spurs verlassen, mal vielleicht mit einem Tor verabschieden, wäre auch nicht schlecht. Von daher, ja, beide treffen, da ist man, glaube ich, recht sehr auf der sicheren Seite in dem Spiel.
Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, gerade weil du mit Vardy auch einen Spieler hast, der sehr gerne gegen Top-6-Vereine trifft. Tottenham zählt zu einem, auch wenn sie da im Moment nicht stehen. Und damit unsere ja, Zusammenfassung kann man trotzdem sagen, Chelsea, Liverpool werden Champions League spielen am Ende des Tages in diesem Kampf, den wir in England uns rausgesucht haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Land, wo wir nochmal auf eine Entscheidung blicken wollen. Es geht auch um die Champions League. Auch hier ist der Titel fix und er geht überraschenderweise nicht an Juventus Turin, er geht an Inter Mailand in der Serie A. Der Scudetto zurück in Mailand nach langer, langer Zeit, die er nur in Turin verbringen durfte. Und jetzt, ja, muss Juventus Turin tatsächlich sogar darum zittern, in die Champions League zu kommen. Das ist ja so unser letzter Punkt heute, denn Atalanta spielt gegen Milan. Atalanta hat schon die Champions League sicher. Das
Ja.
heißt, die könnten theoretisch auch abschenken.
Sie könnten abschenken, aber schenken Sie denn ab? Oder anders gesagt, abschenken ist das eine, aber es gehören ja zwei dazu. Also Milan muss ja auch, selbst wenn Atalanta sich nicht so sehr viel Mühe
Muss
gibt,
Milan auch zugreifen können,
muss
meinst du?
Milan auch
Ja.
zugreifen. Und das haben sie schon am letzten Wochenende nicht getan. Da hatten sie ihren Matchball auf die Champions League zu Hause vergeben. Deswegen tatsächlich, ich befürchte, Juve springt am letzten Spieltag in die Top 4 noch, weil Milan bei Atalanta nicht gewinnt.
Spiele,
Das
die mit
ist
dieser
mein.
Gesamtkonstellation zu tun haben, ist das Spitzenspiel zwischen Atalanta und Milan. Da können wir gleich einmal sagen, oder du hast es ja eigentlich schon jetzt quasi gesagt, dein Tipp wäre dann wahrscheinlich auf Atalanta in dem Duell oder zumindest auf die doppelte Chance, also dass Milan nicht alle
Genau,
drei
genau.
Punkte mitnimmt. Das würde
Genau.
bedeuten, dass Milan in Reichweite ist für Juventus Turin und eben auch für Napoli. Also es könnte sogar bedeuten, dass Milan noch komplett rausfällt, denn der vierte im Moment, das ist der SSC Neapel und der spielt gegen Hellas Verona, kein unfassbar schweres Spiel. Und Juve spielt gegen Bologna. Die sind im Moment Fünfter, ein Punkt hinter Neapel und Mailand. Ich hoffe, es bleibt alles verständlich. Das heißt, mit
Juve
einem.
ist Fünfter, nicht Bologna. Ne?
Ja, genau. Also
kann man falsch verstehen, deswegen.
Juve ist Fünfter hinter Mailand und Neapel. Und beides einen Punkt entfernt. Das heißt, wenn einer dieser beiden Vereine Punkte liegt und Juve Punkte liegen lässt und Juve gewinnt, sind sie in der Champions League. Wenn beide Vereine gewinnen, ist Juve raus, dann können sie tun, was sie wollen. Und du hast es schon angesprochen, deswegen das spannende Spiel in dieser Konstellation. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Juve gewinnen wird. Ich finde, den letzten Auftritt war vielleicht sogar der beste der Saison, den man von ihnen gesehen hat. Endlich scheinen sie begriffen zu haben, dass es um was geht. Und dann Napoli-Hellas, das ist so ein, ja,
Pflichtsieg einfach, ganz
Pflichtsieg für
ehrlich.
Neapel, da kann man nichts gegen sagen.
1,20er Quoten, das sehen auch die Wettanbieter so heute.
Und wenn wir
Also.
davon ausgehen, dass diese beiden Teams gewinnen, dann geht es für Milan um alles im Duell gegen Atalanta. Nämlich nicht nur darum, ob Juve Champions League spielt oder nicht, sondern auch, ob man selber Champions League spielt oder nicht. Und deswegen, lass uns kurz über das Spitzenspiel der Serie A reden. Atalanta Bergamo gegen den AC Milan.
Die Quoten zeigen schon auf. Das ist richtig knackig. 2,60 im Schnitt auf den Atalanta-Sieg, 4er Quoten aufs Unentschieden, ziemlich hoch, und 2,40, 2,50 auf den Milan-Auswärtssieg. Das zeigt schon auf, boah, da kannst du ein bisschen die Münze werfen bei dem Spiel. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Milan gewinnt. Ich habe das Gefühl, Juve springt wirklich am letzten Spieltag noch in die Champions League. Eine Champions League ohne Juve ist irgendwie nicht vorstellbar. Also, dass die fehlen, kann ich mir nicht. Schlicht und greifend nicht vorstellen. Deswegen gehe ich hier tatsächlich auf die doppelte Chance. Atalanta Sieg oder Unentschieden. 1,60 gibt es da. Das logge ich ein.
Ja,
Fertig
Atalanta
ist.
natürlich, also es ist nie eine komplett schlechte Idee, auf Atalanta zu wetten. Du hast es schon gesagt, haben den direkten Vergleich mit Juve gewonnen, haben 78 Punkte in dieser Saison bis jetzt gesammelt, sind weiterhin unter Gasperini, eigentlich in den letzten Jahren kann man es immer erwähnen, eine der Mannschaften, bei denen es am meisten Spaß macht, zuzugucken. Und
Ja.
das ist das Setup natürlich, wo man sagen muss, Juventus, eine der Mannschaften, bei denen es am wenigsten Spaß macht, zuzugucken, wenn man es kritisch sagen will, in den letzten ein, zwei Jahren. Deswegen wäre es, du hast völlig recht, vom Namen her natürlich irgendwie komisch, aber Milan ist ja jetzt auch kein kleiner Name. Die Rückkehr in die Champions League, die würde ich auch mitnehmen, wenn wir dafür vielleicht mal ein Jahr Juve in einem Umbruch nicht durchgehend sehen müssen, wie sie versuchen, sich ein Spiel zu erschleichen auf dem Feld.
Ja.
Also, ich finde, als Fan kann man fast sagen, es wäre schön, wenn Milan hier gewinnt. Aber ich gebe dir völlig recht, es ist eine große Aufgabe für den Verein, der ja lange sogar noch um den Titel mitgespielt hat und dann bewiesen hat, dass er doch gerne auch mal ausrutscht.
Man muss dazu erwähnen, Milan ist die beste Auswärtsmannschaft. Also so schlecht sind die Chancen natürlich nicht. Keine Mannschaft hat mehr Siege auf des Gegners Platz. 15 in 18 Spielen, das ist schon enorm. Auch die wenigsten Auswärtsgegentore kassiert und die meisten Auswärtstore geschossen. Also Milan kann schon auswärts wirklich gewinnen. Atalanta ist natürlich zu Hause auch einfach trotzdem stark. Also die haben die meisten Heimtore geschossen. Also
Ja.
sprich, wer sich beim Dreiweg hier nicht festlegen möchte,
Beide
beide
Teams
treffen.
treffen ist eine
Oder over
sichere
2,5
Sache.
sind die anderen Tipps, die man locker anspielen kann, die sehr, sehr eine gute Wahrscheinlichkeit haben, dass
Auf
sie
jeden Fall.
eintreffen. Aber wie gesagt, Bauchgefühl sagt mir, Milan wird es leider verkacken am letzten
Vom
Spieltag, weil
Bauchgefühl her muss ich dir sagen, muss ich dir widersprechen. Ich habe genau das andere Gefühl. Ich glaube, dass Atalanta das tatsächlich auch ein bisschen herschenken wird.
ja, übrigens, Coppa Italia war unter der Woche. Da hat Atalanta just gegen Juve das Finale verloren. Meinst du, die sind noch ein bisschen sauer und
Ja,
sagen
nicht nur
sich,
das. Es gibt ja auch schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Spitzen aus Turin nach Bergamo. Es gab ja unter anderem von Agnelli die Aussage, als sie
Ja.
sich das erste Mal für die Champions League qualifiziert haben: Gut, können sie einmal machen, aber danach werden wir sie nie wiedersehen und so, ne? Also da gibt es schon eine gewisse Abneigung. Und generell ist Juventus Turin, würde ich sagen, nicht nur aus dem Ausland betrachtet, nicht der sympathischste Verein, den es gerade gibt. Auch mit Super League und sonst was wurde das ja nochmal unterstrichen. Herr Agnelli hat da ja auch wieder sich vorbildlich verhalten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass
Gut.
es tatsächlich so ist, dass Atalanta sich auch so ein bisschen sagt: Leute, wenn wir das verlieren, ist das nicht das Schlimmste? Drücken wir
Gut,
es mal
dann
so aus.
notiere ich mir, du sagst Juve nicht in der Champions League.
Ja.
Ich halte dagegen, ich sage, Juve kommt in die Champions League. Wir sprechen uns wieder an gleicher Stelle in ein paar Tagen und dann gucken wir mal, wer recht hat.
Gleiche Welle, gleiche Stelle. Wir fangen an, über die EM zu reden im nächsten Podcast. Und da können wir gerne natürlich nochmal auf die Tipps dieses Wochenendes zurückgucken. Also gerne auch nochmal zusammenfassen. Bei der Bundesliga waren wir uns einig, dass wir Köln als direkten Absteiger, Bremen als Relegationsmannschaft und Bielefeld erhält den Klassenerhalt. Bei La Liga waren wir uns tatsächlich auch einfach. Also da müssen wir auch nicht. Gut, wir gehen jetzt alles durch, wo wir uns
Einig heißt
einig
das
waren.
Wort.
Aber naja. In La Liga waren wir uns einig, Atletico holt am Ende den Titel, aber wir waren uns nicht einig, ob Real gewinnt oder nicht. Da gab es die erste kleine Meinungsverschiedenheit. In England
Meinungsverschiedenheit, schön.
haben wir uns darauf geeinigt, Chelsea und Liverpool, die vermeintlich größeren Namen, werden am Ende vor Leicester in die Champions League einziehen. Und in Italien, da ist der große Knackpunkt. Ich sage, Milan gewinnt gegen Atalanta und schmeißt damit Juve final aus der Champions League des nächsten Jahres und du sagst, Milan patzt oder rutscht aus gegen Atalanta und Juve nutzt das. Das ist der große Knackpunkt. Und damit wird ja auch nochmal klar, Mann, wir sind durch vier Top-Ligen geflogen hier, alle spannenden Entscheidungen abgehandelt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr spannendes Wochenende, was uns da erwartet.
Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass jetzt die Ligensaison vorbei ist. Aber es geht ja Schlag auf Schlag. EM kommt ja bald. Da habe ich schon, also ich bin noch nicht so richtig im EM-Fieber, weil eben so viele spannende Entscheidungen noch ausstehen am Wochenende. Aber ich glaube, das EM-Fieber kommt dann recht schnell, sobald das rum ist. Denn nochmal auf der Wettbasis wird man ja schon angeteasert. Da gibt es ja schon den einen oder anderen Artikel. Also klickt euch da mal rein, wettbasis.com. Ansonsten natürlich Social Media im Blick haben, auch ganz wichtig, ne? Da gibt es dann immer Content en masse, auch EM-Content, auch natürlich anderen Content, auch den Podcast könnt ihr da natürlich ein bisschen im Blick haben. Auf Instagram wettbasis-de und auf Twitter @wettbasis, das sind die beiden Accounts. Da bitte unbedingt folgen, gerne kommentieren, gerne Kritik, Feedback geben. Jo, und dann hören wir uns demnächst wieder. Wann genau, wissen wir noch nicht. Vielleicht in der Woche, vielleicht in zwei. Da gibt es dann viel EM-Content in diesem Podcast. Da freue ich mich schon
Deswegen
drauf.
natürlich auch nochmal, vielleicht zu guter Letzt noch der Hinweis, wenn ihr über Podcatcher, über iTunes, über Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, ihr könnt natürlich jederzeit, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr einfach abonniert, dann bekommt ihr es auch auf jeden Fall mit, selbst wenn wir jetzt nicht genau vorhersagen können, nächsten Montag, aber ihr verpasst keine Folge, dafür ist das Feature ja da und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das tut, genauso wie bewerten, könnt ihr da natürlich gerne folgen, um alles mitzubekommen, damit, ja. Haben wir das Organisatorische auch nochmal erledigt? Jetzt Hefte zu. Danke fürs Einschalten. Und ein wirklich spannendes letztes Liga-Wochenende wünschen wir euch. Tschüss.
Ciao, ciao.